Ich habe euch einen ganz heißen Bissen aus der Gerüchteküche mitgebracht. Und zwar, Apple bringt ein neues Gerät raus. Weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon gehört. Eine iWatch. Eine Uhr. Einen kleinen Begleiter, der sich schön an dein Handgelenk schmiegt und wie immer viel mehr kann, als die Zeit anzeigen. Er kann deinen Puls messen, deinen Blutdruck, die Strecke, die du joggst, die Körpertemperatur, den Stressspiegel, Fieber, alles. Es ist einfach so ein kleiner Alleskönner, der noch ganz cool aussieht. Und das Motto dabei ist, sei du die beste Version von dir selbst. Und die iWatch, die macht dich dazu. Sie ist dein ständiger Begleiter, dein Trainer, dein Maßstab. iWatch hat ein Auge auf dich und macht dich zu dem, der du sein möchtest. Das nennt man dann wohl im wahrsten Sinne des Wortes Identitätsarbeit, also Arbeit an deiner Identität. Und wie immer erfindet Apple ja die Welt nicht neu. Also es gibt so Trends in unserer Gesellschaft und die nehmen sie auf und packen sie in kleine Alleskönner, die noch cool aussehen. Also die iWatch, das sind Dinge, an denen wir messen, ob unser Leben erfüllt ist. Und ich glaube, solche Maßstäbe, die haben wir schon längst. Wir haben schon längst Dinge in unserem Leben, denen wir gewähren, dass sie ein Auge auf uns werfen und sagen, ja, wie cool wir eigentlich so sind. Was ist denn deine iWatch? Dein Maßstab dafür, dass du heute Abend zufrieden mit dir dich in dein Bettchen legen kannst? Was bestimmt über deine Identität? Vielleicht ja Facebook. Facebook, deine Chance, dir deine Identität nochmal ganz neu zu basteln, dich so aufzustellen, wie du sein möchtest. Du kannst da der sein, der du eigentlich sein möchtest. Aber damit gleichzeitig auch der Zwang, dich ständig neu aufzustellen, so coole Bilder hochzuladen, schlaue Kommentare zu posten, irgendwas Neues zu machen. Alles frei nach dem Motto so, ich poste, also bin ich. Und ob es funktioniert, zeigen dann die kleinen Däumchen, die wir dann alle hoffentlich kriegen. Also ich poste ehrlich gesagt nicht so oft, vor allem aus Faulheit. Aber wenn ich dann mal was gepostet habe, ich glaube mittlerweile schon 3 oder 4 Mal ungefähr, dann muss ich sagen, dann habe ich immer mal wieder geguckt, wer hat es denn geliked? Wie viele und vor allem wer? Ich glaube, die Däumchen, die uns Menschen entgegenstrecken, die brauchen wir alle irgendwie. Die ermutigenden Blicke, das aufmerksame Schulternklopfen, das brauchen wir, digital oder analog. Sie sind unsere iWatch, die ein Auge auf uns haben und bei allem, was wir tun, irgendwie mitlaufen. Wir sind auf das Feedback anderer angewiesen. Wie sieht es bei dir heute Abend aus? Schon ein paar Däumchen gekriegt? Sehr gut. Was für Gedanken über dich gehen dir durch den Kopf? Vielleicht heute Morgen beim in den Spiegel gucken, ich, einfach unwiderstehlich. Oder eher ich, einfach unverbesserlich, wieder so ein Bad Hair Day. Habe ich öfter. Oder doch eher ich, einfach unerträglich. Für sie ist der Fall eindeutig. Ich, einfach unerträglich. Sie möchte nicht mehr die sein, die sie ist. Sie möchte raus aus ihrer Haut. Raus aus ihrem Leben, raus aus ihrem Umfeld, dem Arbeitsumfeld, weg in die Ungewissheit, ab in die Wüste. Die Rede ist von Hagar. Das ist eine Frau, die in der Bibel schon ziemlich am Anfang vorkommt, in 1. Mose 16. Und wir steigen mitten in ihre Geschichte ein. Einmal klicken bitte. Und dann steht dann da in der Bibel, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Der Engel des Herrn, das heißt Gott selbst vielleicht, oder ein wichtiger Bote zumindest, der ihn repräsentiert, begegnet Hagar, er findet sie und kommt gleich zur Sache, wo kommst du her, wo gehst du hin? verständliche Frage, wenn man eine Frau allein in der Wüste rumwandern sieht. Da kann man sich schon mal anbieten und fragen, wo willst du denn hin? Also hast du dich vielleicht verlaufen? Kann ich dir irgendwie helfen? Doch da steckt mehr dahinter. In die Wüste, da geht man nicht einfach so. Vor allem nicht alleine. Das ist lebensmüde. Und die Frage, die der Engel des Herrn stellt, die geht mitten in Hagars verzweifeltes Herz. Wie kommt's, dass du hier unterwegs bist? Was ist passiert und was hast du vor? Was ist deine Geschichte? Und wie willst du die mit dieser verrückten Aktion, die du gerade durchziehst, zu einem guten Ende bringen? Was ist Hagars Geschichte? Hagar kommt eigentlich aus Ägypten. Von ihrem Elternhaus weiß sie nicht mehr viel. Alles, was sie mit ihrem Heimatland verbindet, liegt so unter einem dunklen Schatten, über dem eigentlich nur noch steht, dass der Pharao ihr etwas Schlimmes angetan hatte. Er ließ sie brutal aus ihrem Umfeld von Menschen, die ihre Sprache sprachen, herausreißen und verschenkte sie als Sklavin an diese Fremden. Da war überhaupt nichts zu machen. Pharao spricht, Wort gilt. Und der wollte eben Abram und Sarai, die zwei Fremden, denen wollte er eine Freude machen. Den hat er ein Geschenk gemacht. Sklavinnen verschenken war damals in. Das hat man so gemacht. Überhaupt kein Problem. Hagar war dabei. Sie musste gehen. Aber Abram und Sarai waren gut zu ihr gewesen. Und sie hatte sich reingehängt, auch um vergessen zu können, was passiert war. Und sie schaffte es, über die Jahre sich ganz hoch zu arbeiten in der Rangliste der Sklavin, bis zu Leibmagd Sarais. Sie begleitete ihre Herrin in fast allen Lebenslagen und bekam viel Verantwortung übertragen. Bis Abram und Sarai diese eine komische Entscheidung trafen. Sarai konnte keine Kinder kriegen. Große Schande damals. Vor allem für einen wohlhabenden Mann, wie Abram einer war, musste eigentlich eine ganz große Familie bei rumkommen. Aber Sarai, keine Ahnung, was da los war, es funktionierte nicht. Dabei hatte Abram die Verheißung, irgendwie mal Vater von einem ganz großen Volk zu werden. Das hat Gott ihm persönlich gesagt. Aber mit der Frau, schwierig. Und so hatten sich die beiden schweren Herzens dazu entschlossen, dass Hagar für das Kinderproduzieren zuständig sein sollte. Das klingt für uns ein bisschen brutal. Leihmutterschaft gab es aber damals schon und war ein durchaus legitimes Mittel. Also erfüllte sie ihre Pflicht und wurde schwanger. Natürlich, ihr war die ganze Sache schon auch unangenehm. Ein Kind für ihren Herrn austragen, das war eine fast zu große Verantwortung. Aber gleichzeitig war es auch ihre Chance, Nachkommen in die Welt zu setzen. Sozusagen Ausdruck ihrer geistigen, ihrer Würde ihre Würde als Frau. Aber damit wurde sie auch zur Konkurrentin ihrer Herrin. In dem Moment, als sie schwanger wurde, änderte sich zwischen den beiden alles. Keine aufmunternden Blicke mehr. Dafür schaute Sarai immer ganz genau, was Hagar da so schaffte und wie sie ihren Job machte. Kein Schulterklopfen mehr, ganz im Gegenteil. Hagar fühlte sich hin und her geschubst und bekam Aufgaben auferlegt, die sie nicht mehr erfüllen konnte. Woher kommst du? Wohin gehst du? Das ist in dem Fall viel mehr als irgendeine Frage eines Ortskundigen. Das ist die Frage, wer bist du? Was ist deine Geschichte? Womit identifizierst du dich? Was ist deine Identität? In der Bibel ist es so formuliert. Einmal klicken bitte. Abram entgegnet ihr. Da sind wir in der Szene zwischen Abram und Sarai. Sie, also Hagar, ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Und der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, wo kommst du her und wohin gehst du? Wir wissen jetzt, wo sie herkommt. Doch was antwortet sie dem Engel auf die Frage? Noch einmal klicken. Einmal zurück. Da ist es. Sie antwortet: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Kein Wort darüber, woher sie kommt und noch weniger, wohin sie geht. Sie hat keine Ahnung. Sie weiß nur, dass sie auf der Flucht ist. Sie kann ihre Lebenssituation nicht mehr mit sich herumtragen. Sie kann ihre Geschichte nicht länger mit sich herumtragen. Ich, einfach unerträglich. Das ist keine Anklage an sich selbst, sondern das ist eine Anklage an ihr Leben, so wie es gelaufen ist. Und das, ihren Rucksack, den sie mit sich rumschleppt. Und ich springe zu uns. Du bist der, der du bist, weil du so geworden bist. Beziehungen von Menschen, die auf dich gesetzt haben und Menschen, die dich enttäuscht haben, haben dich zu dem gemacht, der du bist. Entscheidungen, die du getroffen hast und Lebensumstände, die nicht geplant oder vielleicht sogar gar nicht gewollt waren, haben dich zu dem gemacht, der du bist. Du hast eine einzigartige Geschichte und diese Geschichte prägt, wie du deine Zukunft siehst. Und da stehst du jetzt in der Wüste, auf der Flucht vor deiner Geschichte, die so viele Fragen offen lässt. Partner, Job, Studium, Kinder, keine Ahnung. Die Frage geht an dich, woher kommst du und wohin gehst du? Oder du stehst mitten im Blumenfeld des Lebens. Die Dinge laufen gut. Oder vielleicht eher zwischen Blumenfeld und Wüste auf dem Weg, der genau zwischen den beiden verläuft. Und die Frage ist, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar läuft ins Ungewisse, weil sie da, wo sie herkommt, nicht mehr willkommen ist. Ich finde es auf den ersten Blick ganz schön ironisch, wie dann der Engel in dieser Situation ihr begegnet. Allein die Anrede: Hagar, Sklavin von Sarai, danke, danke, danke. Genau das will ich ja eigentlich nicht mehr sein. Sie weiß, dass sie es irgendwie ist, aber sie sagt, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Mit der Herrin ist jetzt Schluss. Ich will da raus aus dem Leben. Sie will sich nicht länger damit identifizieren. Und dann kommt der Hammer von dem Engel. So emotionale Intelligenz geht gegen unendlich. Er sagt zu ihr: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Herzlichen Dank. Was soll das? Ich glaube, um zu verstehen, was hier passiert, müssen wir unsere neuzeitliche Brille mal ablegen. Wo sind deine Gedanken? Wo sitzen die? Ja, weiß das jemand, wo die Gedanken bei uns sitzen? Ach, da hinten sehe ich es im Kopf. Sehr gut. Wo sitzen deine Gefühle? Ja, wahrscheinlich hier irgendwo. Deine Fähigkeiten? Überall irgendwo. Auf jeden Fall in uns drin. Das steht fest. Die Dinge liegen in uns. Das ist unsere Vorstellung zumindest. Und das war früher ganz anders. Der Mensch im Alten Testament dachte nicht, dass seine Gefühle, Gedanken und irgendwelche Fähigkeiten in ihm lagen. Für ihn war das immer alles, was er ist, nur in Beziehungen, in denen er lebte, denkbar. Was Freude und was Trauer ist, das weiß Hagar nur, weil sie es mit den anderen erlebt. Das Gefühl gibt es für sie nicht losgelöst. Das klingt für uns total abgefahren, aber das ist so. Ihre Gedanken, die sind an die Beziehungen gebunden, in denen sie lebt. Die sind nicht in ihr, die Dinge sind nicht in ihrem Kopf, in ihrem Herz, sonst irgendwo, sondern eigentlich zwischen den Menschen, müsste man sagen. Das heißt, wenn Hagar hier in die Wüste flieht, dann ist es nicht nur lebensmüde, weil sie allein in der Wüste rumrennt, sondern man muss eigentlich sagen, keine Ahnung, wer da überhaupt rumrennt. Hagar, das ist die Frau, die man kennt aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Da ist sie jetzt aber nicht mehr. Wer ist sie dann noch? Eigentlich ein Niemand. Man kann eigentlich gar nicht mehr von Hagar reden. Und deswegen spricht der Engel sie auf ihre Beziehung an und sagt: Hagar, Sklavin von Sarai, da kennen wir dich her. Geh wieder zurück. Ja, wieder zurück. Da bin ich doch auch so gut wie tot. Ich meine, diese Herrin, diese Sarai, die sieht mich doch nicht mal mehr an. Ich habe doch gar keine wirkliche Beziehung mehr mit ihr. Das klingt vielleicht irgendwie nebensächlich, aber wenn du nur weißt, wer du bist, wenn es andere dir sagen, dann ist es gar nicht so nebensächlich, wenn du plötzlich nicht mehr angesehen wirst, nicht mehr mit dir gesprochen wird oder nur noch hart umgesprungen wird, wie es im Text steht. Und ehrlich gesagt kann ich das ziemlich gut verstehen. Peinliche Geschichte aus meinem Leben, vielleicht erlebt das jemand von euch ähnlich. Wenn ich mal Auto fahre, kommt selten vor, weil ich keins habe, aber wenn ich dann mal fahre, dann drehe ich gerne das Radio ganz laut auf und singe ganz laut mit. Und dann stelle ich mir so vor, irgendwie würde ich jetzt gern, dass zum Beispiel Caro, meine Verlobte, mich sehen kann. Ich weiß nicht, es sieht wahrscheinlich bescheuert aus, wie ich hier in dem Auto sitze, aber irgendwie würde ich gern, dass sie es sieht und sich auch noch freut darüber, dass ich so witzige Sachen mache. Oder wenn ich mit anderen in der Runde sitze und eine Geschichte erzähle, von der ich total fasziniert bin und ich merke, eigentlich hört keiner zu. Einer schaut da hinten in die Ecke, kennst du vielleicht auch. Der andere guckt irgendwie auf sein iPhone. Das frustriert mich. Ich will mit meiner Geschichte doch ankommen. Ich will gehört werden. Ich will gesehen werden. Ich brauche das. Und du? Im Text steht, dass Sarai mit Hagar machen kann, was gut in ihren Augen ist. Das haben wir vorhin so gelesen. Und Hagar flieht vor Sarai. Da steht eigentlich im hebräischen Text, sie flieht vor Sarais Angesicht. Eigentlich alles, was mit den Menschen zu tun hat, da steht immer Panim. Das heißt, Panim ist das hebräische Wort für Angesicht. Und das Angesicht ist sozusagen die Kommunikationszentrale im Alten Testament. Aus dem Angesicht kannst du ablesen, was der andere von dir hält. Und Hagar weiß zutiefst aus dem Angesicht Sarais, hier bin ich nicht mehr willkommen. Und dahin soll sie zurück, oder was? Ich lese mal, wie die Geschichte weitergeht. Dafür nochmal einen Klick. Da steht's schon. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit liegen. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. In dem Text steckt ziemlich viel Interessantes drin, über das man reden könnte. Aber ich will eigentlich nur einen Aspekt rausgreifen. Der Engel sagt, Gott hat dich gehört. Ismael, der Name des Kindes, heißt übersetzt, Gott hört. Gott hat gehört. Und Hagar reagiert darauf, indem sie Gott einen Namen gibt. Elroi. Das heißt übersetzt, der, der mich sieht. Und dann sagt Hagar, ich habe den gesehen, der mich sieht. Gott sieht sie. Genau übersetzt, Gott ist ein Gott des Sehens. Klingt nicht so cool, aber da steckt was Tiefes drin. Denn das heißt, Gott macht es immer so, ständig. Das ist ein Ding, er sieht. Und im Gegensatz zu Sarai sieht der Hagar und hört ihren Hilferuf. Glaubst du, dass Gott dich jetzt sieht? Und wenn er dich sieht, wie schaut er dich an? Wie ist sein Blick? Ich glaube, dass er mich sieht. Und ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, was das heißt. Gott sieht mich. Und ich habe das irgendwie versucht, ja, zu gucken, was kommt dann, was für Gefühle löst es in mir aus. Und ich habe gemerkt, ich denke an andere Menschen, wenn ich mir vorstelle, dass Gott mich sieht. Ich denke daran, dass mich Menschen anlächeln, weil ich was Gutes getan habe. Und ich denke an den enttäuschten Blick, wenn ich es verbockt habe. Ich denke an den fordernden Blick, wenn ich es mal wieder nicht gebacken gekriegt habe. Und ich denke daran, dass der Blick erst wieder freundlich wird, wenn ich die Erwartungen erfülle. Diese Blicke, die tun weh und die verunsichern mich. Und ich habe sie schon oft erlebt. Und Gott, der doch alles sieht, was ich denke und fühle, und der noch viel tiefer sieht, wie wir das im Psalm gehört haben, als Menschen überhaupt das können, wie sieht der mich an? Und dann habe ich die Geschichte durchgeguckt und gemerkt, er sieht Hagar liebevoll an und gibt ihr ein großes Versprechen. Nicht, weil sie so mutig war zu fliehen, sondern trotzdem. Wir haben vorhin von der bescheidenen Situation von Hagar gehört und dass sie einfach aus der abhauen wollte. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass es Hagar eigentlich selbst verbockt hat. Als sie das Kind auf die Welt bringen sollte, läuft es im alten Orient so, dass du dich... Das ist eine schöne Situation. Das Kind wird auf den Knien der Herrin zur Welt gebracht. Könnt ihr euch mal bildlich vorstellen? Ist keine coole Vorstellung. Aber so lief das. Das war der Deal. Wenn du weißt, du als Magd, du bringst das Kind auf die Welt, so läuft das. Und das ist ein Zeichen davon, auf den Knien, das Kind gehört der Herrin. Das heißt, wenn Hagar abhaut mit dem Kind im Bauch, das sie noch nicht zur Welt gebracht hat, dann macht sie was, was sie eigentlich nicht darf. Also für uns denken wir, dass ihr Kind kann damit abhauen, aber in der damaligen Welt, es geht gar nicht. Sie ist an der ganzen Situation eigentlich überhaupt nicht unschuldig. Es war ihre Pflicht, das Kind für Sarai auf die Welt zu bringen. Und was macht Gott? Er müsste sie eigentlich strafen, erwischen, sagen, hey du, hier, ne? Wir legen dir mal Ketten an und tragen dich wieder zurück zu deiner Herrin, dann bringst du schön das Kind auf die Welt und dann ist alles wieder in Ordnung. Er sagt, geh wieder zurück. Aber er sieht sie trotzdem liebevoll an. Er sieht ihre Schuld und er trennt zwischen Hagar und der Schuld und sagt, die Beziehung zu dir, Hagar, die ist mir wichtiger als zu dem, was du getan hast. Das andere, das kriegen wir schon hin. Geh wieder zurück. Aber nicht alleine, sondern in dem Bewusstsein, dass du von mir liebevoll angesehen wirst. Und so geht Hagar zurück in ihre eigentlich unerträgliche Geschichte. Hagar denkt, ich einfach unerträglich. Und Gott sagt zu ihr, du einfach unersetzlich. Du einfach unersetzlich. Hagars Reaktion könnte man vielleicht so zusammenfassen. Wir? Einfach unglaublich. Wir? Einfach unglaublich. Aber wahr, ich erzähle euch jetzt keine Gerüchte mehr, wie am Anfang. In der Geschichte begegnet Hagar einer Eye-Watch der ganz anderen Art. Der Gott, der Hagar sieht. Und das ändert ihre Lebenssituation. Das gibt ihr wieder Mut, Hagar zu sein und in ihr Leben zurückzugehen. Es wird nicht plötzlich alles gut. Hagar wird später wieder wegrennen. Und diesmal für immer. Sie hat nicht das perfekte Leben danach. Aber sie kann Hagar sein, weil sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Sondern dass ein Gott mitgeht, der sie sieht. Und zwar nicht fordernd, nicht enttäuscht, sondern liebevoll. Der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Kein iWatch, kein kleiner Begleiter, der ständig deinen Puls misst und guckt, ob du auch richtig gut drauf bist. Dessen Blick, sondern nein, kein kleiner Begleiter, sondern ein ganz großer. Dessen Blick nicht davon abhängt, wie gut du geistlich drauf bist. kein Maßstab, der dir zeigt, was du noch machen müsstest, um der zu sein, der du sein solltest, sondern der dir sagt, wer du schon bist. Wir reden heute über Identität und über die Frage also, wer ich bin. Gott sagt zu mir, du Marco, mit deiner Geschichte, da ist von allem was dabei. Manchmal ein kleines bisschen unwiderstehlich, öfter etwas unverbesserlich und manchmal definitiv auch unerträglich. Du bist mein geliebter Sohn. Das steht fest. Ich muss das immer wieder hören, sonst vergesse ich's. Ich muss diesen Blick von Gott immer wieder sehen, sonst achte ich nur noch drauf, wie die anderen Leute mich anschauen. Ich brauche diese Begegnung mit Gott, wie Hagar sie hatte. Immer wieder. Diese Begegnung, in denen ich staunend dastehe und sage, habe ich wirklich den gesehen, der mich sieht? Diese Begegnung, in denen ich ein bisschen mehr verstehe, was es heißt, geliebt zu sein. Deswegen will ich immer wieder zu dem hingehen, zu dem kommen, der mich schon ansieht und ihn bitten, dass ich auch ein bisschen was von diesem Blick sehen darf. Was mache ich, um das irgendwie zu verstehen, in mein Leben mit einzubauen, mache ich das zum Beispiel so, dass ich einfach jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, mich so hinlege und einen Arm auf die Schulter lege für alles, was bescheiden gelaufen ist an dem Tag, für alles, wo ich mit mir selbst enttäuscht war und den anderen, wenn ich so leicht mit dem Mikro, auf die andere Seite, für alles, was gut gelaufen ist. Und ich weiß, ich muss den Tag nicht vollkommen durchdringen und alles verstehen, was passiert ist, sondern ich kann mit dieser Umarmung, wo ich weiß, alles, was ich getan habe, das steht unter dem Blick Gottes, der mich anschaut und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Mit diesem Blick kann ich dann auch irgendwie einschlafen. Ich brauche diese Begegnung mit ihm und ich brauche es immer wieder in meinem Leben zu verstehen. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Zugegeben, ich habe sie nicht selbst erfunden. Ich erzähle nur nach, was Jesus, der Meister der Erzählkunst, höchstpersönlich schon anderen Menschen damals erzählt hat. Allerdings scheint die Erzählkunst in diesem Fall nicht sehr weit, zumindest aus unserer Perspektive, wie wir das so beschränkt sagen dürfen. Ich bin mal ein bisschen frech, ihr werdet gleich sehen, warum. Also erzählt, ein Mann hat zwei Söhne und einer von den beiden sagt, hey Vater, gib mir mein Erbe. Das heißt, böse gesagt, ich wünschte, Vater, du wärst tot. Denn das Erbe, das gibt es eigentlich erst, wenn der Vater tot ist. Und der Junge sagt ziemlich deutlich dem Vater, ey, bei dir zu sein, bringt mir nichts. Alles, was du wert bist, ist deine Kohle. Also her damit. Und verrückterweise in dieser Geschichte, der Vater, der gibt es ihm auch noch. Ich wüsste gerne, was mein Vater mit mir machen würde. Nee, ich wüsste es nicht gerne. Und der Sohn nimmt die Kohle und zieht durch die Welt, verprasst alles und endet irgendwann verarmt auf der Straße. Geht so weit, dass er zum Schweinehirten wird und sogar den Schweinefraß und sich überlegt, Alter, wie dumm ich doch bin. Ich gehe wieder zu meinem Vater zurück und sage dem, kann ich dein Knecht sein, denn da geht es mir noch viel besser als hier. Und er zieht es durch, er geht wieder zurück. Und als er auf dem Weg zu seinem Haus ist, sieht er, dass sein Vater schon draußen auf ihn wartet. Er wartet nicht nur, hält sehnsüchtig nach ihm Ausblick, sondern er rennt auf ihn zu. Das ist eine ziemlich peinliche Aktion für einen jüdischen Mann in der Zeit. Da rennt man nicht. Aber er rennt auf seinen Sohn zu und nimmt ihn in die Arme. Und ich stelle mir so vor, wie er zu ihm sagt, Junge, lass dich doch mal ansehen. Du bist ein bisschen dünn geworden. Und der Sohn sagt zu ihm, hey, darf ich vielleicht dein Knecht sein? Ich habe es total verbockt. Vater sagt, nein, du bist mein Sohn. Du warst es die ganze Zeit und du wirst es immer sein. und du bleibst es. Und im Blick seines Vaters sieht er es, der Typ meint es ernst, es ist wahr. Ich bin immer noch sein Sohn. Und für den Vater gibt es keinen besseren Grund, um einfach das ganze Dorf einzuladen und eine dicke Party zu schmeißen. Alle sind dabei, alle außer der ältere Sohn. Und der Vater geht zu ihm hin und bittet ihn, hey, sag mal, willst du nicht auch mitfeiern? Aber der denkt gar nicht dran. Er hat seinem Vater immer gedient, er war immer bei ihm, nicht wie der andere. Er hat sich an alle Regeln gehalten und der Vater hat nicht mal einen Bock für ihn springen lassen, damit er mit seinen Kumpels feiern kann. Ein Bock, er ist ein überaus leckeres Tier, an dem möglichst wenig Fleisch dran ist. Das heißt, er erwartet nichts von seinem Vater und ist einfach nur enttäuscht, dass es ihm nichts bringt, bei seinem Vater zu sein. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und dann fallen sich die beide in die Arme und gehen glücklich auf die Party. Ja, ein paar kennen die Geschichte. Nein, so geht's nicht aus. Tun sie nicht. Es passiert nichts. Der Vater sagt, komm doch mit. Nichts. Da ist die Geschichte zu Ende von Jesus. Er sagt nicht, wie es ausgeht, ob der Ältere mitkommt. Er baut die ganze Zeit diese Spannung auf. Und dann ist die Geschichte vorbei. Kommt die nächste Geschichte im Lukas-Evangelium. Hier ist also das Problem bei Jesu Erzählkunst, dass es nicht zum Ende bringt. Aber eigentlich finde ich das ziemlich clever von ihm, weil das so ist, wie das Leben oft läuft. Die Geschichte bleibt offen. Die Situation bleibt offen und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, clever wie ihr seid, dass in der Geschichte der Vater für Gott steht. Und der Sohn, der steht für dich. Kannst auch Tochter einsetzen, das passt vollkommen. Sohn oder Tochter, das bist du. Bist du der Ältere oder der Jüngere? Wer auch immer. Für beide gilt. Mein Sohn, du bist allezeit bei mir. Willkommen. Setze ich noch ein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Das gilt für dich. Aber nimmst du es an? Nimmst du an, was deine Identität aus Gottes Sicht ist? Die Geschichte, die steht offen vor dir. Und du darfst sie heute weiterschreiben. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Gehst du weg vom Vater oder gehst du zu dem Gott, der dich liebt und der dich sieht?